Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Jana Fischer ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Jana hat bis 2020 Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Projektreferentin für den Bereich Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Ich freue mich sehr, Jana als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mich würde direkt mal interessieren, wie würdest du einen Laien beschreiben, was die Verbraucherzentrale Hamburg eigentlich macht?
Also die Verbraucherzentrale Hamburg beschäftigt sich mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die alle eben mit Verbrauchern zu tun hat. Aber der Bereich, in dem ich bin, der Bereich Lebensmittel und Ernährung, beschäftigt sich eben vorrangig mit Fragen aus genau diesem Bereich. Also das sind Mogelpackungen oder Verpackungen, in denen einfach mehr Luft als Produkt drin ist. Das sind aber auch Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder das Thema vegane und vegetarische Ernährung. Und alles, was eben auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Und wie kann der Endverbraucher das dann quasi sehen? Schreibt ihr Artikel, gibt ihr Workshops? Wie stelle ich mir das vor?
Genau, wir haben mehrere unterschiedliche Kanäle, über die wir mit Verbraucherinnen und Verbrauchern kommunizieren. Man kann uns direkt per E-Mail oder per Telefon kontaktieren, wenn man eine spezielle Frage hat. Wir veröffentlichen aber auch Materialien auf Social Media und auf unserer Website. Und wir sind auch in den Medien immer wieder präsent. Das heißt, in verschiedenen Fernseh- oder Radiosendungen werden wir als Expertinnen für diesen Bereich angefragt.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Und heißt das dann, jede Stadt hat so ihre eigene Verbraucherzentrale und ich melde mich dann quasi an die in meiner Stadt oder wie funktioniert das?
Genau, also es gibt in allen Bundesländern in Deutschland Verbraucherzentralen. Wir sind da primär für Hamburg zuständig, aber die Online-Angebote sind natürlich auch von allen Bundesländern und aus allen Bundesländern zugänglich.
Okay, das ist ja cool, dann werde ich mich da auch mal umgucken. Und du bist jetzt ja speziell Projektreferentin quasi für Lebensmittel und Ernährung. Wie stelle ich mir denn so deinen Arbeitsalltag vor?
Grundsätzlich würde ich sagen, mein Tag startet immer damit, dass ich in den E-Mails schaue, was für Anfragen kamen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Social Media schaue, was ist da an Nachrichten oder Kommentaren angekommen. Und dann geht es meistens in die Projektarbeit. Derzeit untersuche ich in meinem Projekt Klimalabels, also Produkte, auf denen draufsteht klimaneutral, und schaue mir genauer an, was steckt dahinter, wo steckt da was Seriöses hinter und wo gibt es da auch Probleme. Und zuletzt hängt der genaue Tagesablauf aber auch immer von unterschiedlichen Terminen ab. Das können Videokonferenzen sein mit anderen Verbraucherzentralen oder auch Interviews für verschiedene Sendungen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt hast du gerade dein eines Projekt angesprochen. Wie genau stelle ich mir das vor? Das heißt, recherchierst du dann selber, wo genau das Produkt herkommt oder wie funktioniert das?
Genau, wir haben uns in dem Fall erstmal angeschaut, was sind denn überhaupt Produkte, die mit klimaneutral oder ähnlichen Versprechen gelabelt sind, die wir in Supermärkten finden können, haben uns dann genauer angeschaut, was sind das für Produkte, was fällt uns da auf mit eben dem Hintergrundwissen, was wir zu dem Thema schon hatten. Und dann haben wir auch ganz konkret die Hersteller angefragt und eben verschiedene Fragen gestellt und da einige Antworten bekommen, die wir jetzt gerade auswerten.
Cool, das heißt, dass der Endverbraucher sich das am Ende dann auch einmal anschauen kann bei euch auf der Website oder wie stelle ich mir das vor?
Ganz genau, also wir werden das Projekt am Ende veröffentlichen, sodass man als Verbraucher oder Verbraucherin eine Orientierung bekommen kann, wo kann ich mich drauf verlassen, was bedeutet das und ist das was, wofür oder wogegen ich mich beim Einkauf entscheiden möchte.
Okay, das ist auf jeden Fall spannend, dann gucke ich mir das auch mal an dann. Und auf jeden Fall, du hast jetzt ein bisschen erzählt, was du so machst und welche Aufgaben du hast und was begeistert sich von deinen Aufgaben so am meisten?
Also mein Ziel im Studium war es immer, einen Job zu haben, in dem ich so praktisch angewandtes Nachhaltigkeitswissen vermitteln kann. Deswegen ist dieser Verbraucherbereich ein sehr dankbarer, weil beim Verbraucher da spürt man so diese Fortschritte. Also wenn jemand sich dazu entscheidet, mehr Bioprodukte zu kaufen oder wenn jemand sich dazu entscheidet, weniger Tierprodukte zu konsumieren, dann ist es was sehr, sehr Greifbares, während so Themen auf einer politischen Ebene oder auf so einer übergeordneten Ebene immer viel Zeit brauchen und man auch nicht so ganz genau erkennen kann, wodurch ist jetzt der relevante Schritt zustande gekommen. Und deswegen mag ich so diese Arbeit wirklich mit den EndkonsumentInnen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Verbraucherzentralen eben auch politische Arbeit leisten, was eben auch wichtig ist, weil damit die Verbraucherinnen und Verbraucher zu den nachhaltigen Produkten greifen können, muss erstmal das entsprechende Angebot geschaffen werden. Und dieses Angebot wächst erfreulicherweise, aber trotzdem ist das Angebot noch nicht so groß, dass man jedes Produkt an jedem Ort gut verfügbar in einer nachhaltigen Qualität bekommen. Deswegen mag ich diese Kombination von politischer, aber auch sehr verbrauchernaher Arbeit.
Okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das klingt echt gut. Und was würdest du sagen, welche praktischen Tipps wendest du denn selber so in deinem Alltag an?
Also laut IPCC sind die wichtigen Themen, wenn es um Klima und Ernährung geht, die Reduktion von Fleisch und die Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Da würde ich ganz einfach schon mal sagen, ich ernähre mich vegetarisch, probiere auch gerne viele vegane Produkte aus. Ich finde es einfach super spannend, auch so innovative Varianten auszuprobieren. Und das Thema Lebensmittelverschwendung, ja, das ist natürlich auch ein Thema, was man zu Hause sehr gut praktisch umsetzen kann. Beziehungsweise das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung ist das, was man gut umsetzen kann, indem man nur Mengen kauft, die man wirklich auch verbrauchen kann und indem man Produkte eben richtig lagert.
Hast du denn so ein paar Lagertipps, die man jetzt für den gerade so Jahreswechsel vielleicht gut brauchen könnte?
Es gibt ein paar ganz spannende Sachen, die vielleicht noch nicht jedem so bekannt sind. Und zwar halten sich Salate und Kräuter deutlich länger, wenn man die in ein feuchtes Tuch einschlägt und dann in den Kühlschrank legt. Weil sonst wird so ein Salat ja nach ein, zwei Tagen manchmal schon so ein bisschen welk und in so ein feuchtes Tuch eingeschlagen, hält der locker über eine Woche, sogar auch manchmal bis zu 2 Wochen. Dann ist es ganz wichtig, das Mindesthaltbarkeitsdatum richtig zu interpretieren. Das ist vielleicht mittlerweile schon ein bisschen bekannter, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich bedeutet, mindestens haltbar bis. Also bis dahin garantiert der Hersteller, dass das Produkt in optimaler Qualität vorliegt. Aber ganz viele Produkte sind danach auch noch total gut essbar. Da haben wir von der Verbraucherzentrale auch eine Checkliste, in der aufgelistet ist für verschiedene Produkte, wie lange das ungefähr danach noch haltbar sein könnte und wie man das erkennt. Und zuletzt würde ich sagen, ein ganz, ganz einfacher Tipp ist, dass man Lebensmittel so in den Kühlschrank oder ins Regal packt, dass man sie sieht. Also nicht unterschiedliche Produkte hintereinander, weil das führt dazu, dass man Sachen, die man nicht so häufig braucht, aus dem Blick verliert und sie irgendwann entsorgen muss. Wenn man die Sachen alle sichtbar lagert, dann greift man ganz automatisch zu allen Sachen und so muss man viel weniger wegschmeißen.
Weil da kann ich zustimmen. Ich habe auch schon so eine Soße, die steht seit Ewigkeiten ganz hinten auf jeden Fall. Aber das mit Salat ist auch ein guter Tipp, das probiere ich auch mal. Ich hatte es mich letztens leider auch, dass der ein bisschen weg geworden ist. Und die Checkliste, die können wir gerne auch mal verlinken dann in den Shownotes später, für jeden, der sich das einmal angucken will. Das ist jedenfalls sehr cool. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das klingt total interessant, was du eigentlich machst, das könnte ich mir auch vorstellen. Welche Fähigkeiten müssen dein Berufseinsteiger bei euch mitbringen, um ja so in deinem Bereich zu arbeiten?
Also man braucht auf jeden Fall ein gutes Wissen und Interesse für den Bereich Lebensmittel und Ernährung. Das ist, glaube ich, so die absolute Grundvoraussetzung. Im Idealfall hat man vielleicht was studiert wie Ökotrophologie oder so. Aber man sieht ja auch in meinem Fall, dass das nicht zwangsläufig Wissen aus einem Studium sein muss, sondern dass es auch Wissen sein kann, was man sich auf anderen Wegen angeeignet hat. Ja, man sollte offen dafür sein, verschiedene Aufgaben zu übernehmen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob man für ein Projekt was recherchiert oder ob man Beiträge für Social Media vorbereitet und so weiter. Und man kann, um das Ganze auszuprobieren, bei uns natürlich auch ein Praktikum machen. Das ist bei uns das ganze Jahr über möglich. Und da kann man reinschnuppern und die relevanten Erfahrungen sammeln.
Das klingt auf jeden Fall gut. Wir werden ja eure Website auch nochmal verlinken. Für jeden, der da Interesse hat, der kann sich gerne bei euch melden auf jeden Fall. Und jetzt habe ich einiges erfahren, ja, was so total spannend an deinem Job ist, was man so macht. Was sind denn auf der anderen Seite so die größten Herausforderungen, die du immer begegnest?
Also was auf jeden Fall eine große Herausforderung ist, ist natürlich auch bei uns die Corona-Pandemie. Ich bin während der Pandemie in den Beruf eingestiegen und habe deswegen tatsächlich bisher mehr Arbeitserfahrung im Homeoffice in diesem Job gesammelt als vor Ort. Und ich denke, wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte ich die Kolleginnen und Kollegen einfach deutlich schneller, deutlich besser kennengelernt. Das hätte vielleicht einfach so das Teamgefühl ein bisschen gestärkt. Aber ansonsten würde ich sagen, hätte mir jemand vorher gesagt, dass ich so in den Beruf einsteige, dann hätte ich mir, glaube ich, deutlich mehr Sorgen gemacht, als nötig gewesen wäre. Weil insgesamt würde ich sagen, hat das mich jetzt auch an nichts wirklich gehindert. Und insofern sind die Herausforderungen da ganz gut meisterbar.
Ja, oft macht man sich auch mehr Gedanken, als man dann müsste. Am Ende, da hast du auf jeden Fall recht. Schön, dass es auf jeden Fall bei dir dann so gut geklappt hat. Und ich habe ja auch ein bisschen deinen Lebenslauf gespiegelt und mal geschaut, was du vorher gemacht hast. Du hast unter anderem ja bei Utopia vorher gearbeitet als freie Autorin und hast da auch eben praktischen Umweltschutz und Minimalismus so als Hauptthema gehabt. Willst du ein bisschen was davon erzählen, was du da genau gemacht hast?
Genau, ich habe für das Online-Magazin utopia.de Artikel geschrieben neben dem Studium Und da ging es eigentlich um ganz ähnliche Themen wie die, die ich jetzt auch in meinem Beruf bearbeite. Das heißt, es ging um so ganz praktische Tipps wie, wie kann ich Kuchen wieder frisch machen, wenn er trocken geworden ist? Oder wie kann ich verschiedene Upcycling-Projekte umsetzen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Sachen eben, wenn ich sie loswerden möchte, nicht weggeworfen werden müssen und so weiter? Also so diese ganz typischen Tipps, die man im Alltag gut umsetzen kann, die man aber vielleicht in dem Moment, in dem man sie braucht, nicht direkt präsent hat. Und es, genau, es ging da auch schon in die gleiche Richtung wie das, was ich jetzt mache.
Das heißt, du hast quasi da direkt dann angeschlossen und hast dann das gefunden, quasi auch als Beruf, was du vorher eigentlich schon begonnen hattest, so ein bisschen.
Ja, genau. Jetzt ein bisschen spezieller auf Lebensmittel fokussiert, aber grundsätzlich praktische Nachhaltigkeit vermitteln war auch da schon das Anliegen.
Das zieht sich auf jeden Fall auch durch deinen Lebenslauf. Und jetzt hast du gerade angesprochen, dass du weißt, wie man Kuchen wieder frisch kriegt. Wie kriegt man den wieder frisch?
Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Kommt drauf an, was man mit dem Kuchen machen möchte. Aber man kann ganz einfach einen Kuchen so ein bisschen wieder befeuchten, indem man so Löcher reinsticht und da kleine Mengen von irgendeiner passenden Flüssigkeit reingibt. Also Pflanzenmilch oder Kaffee oder auch Kuhmilch natürlich, je nachdem, was man mag, und den Kuchen dann einfach nochmal ein bisschen aufbackt. Oder man kann Kuchen natürlich auch ganz anders verwenden, indem man ihn so als Grundlage für so eine Art Tiramisu oder so verwendet. Also auch da muss man das Lebensmittel nicht wegschmeißen, nur weil es gerade mal ein bisschen trocken geworden ist. Da kann man noch ganz viel mitmachen.
Das klingt gut. Das kann ich mir auch gut mit Zitronen Saft vorstellen, wenn man da ein bisschen was reinmacht. Ich liebe ja Zitronenkuchen.
Ja, genau. Das passt auch sehr gut.
Super, ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Und nebenher machst du ja auch noch was anderes, habe ich gelesen. Du machst nämlich auch noch quasi die Organisation vom Echtzeit-Escape-Game. Und das ist ja quasi ein Online-Escape-Room. Willst du ein bisschen was zu erzählen? Wie kamst du dazu?
Echtzeit-Escape ist ein Escape-Game, was man online spielt, aber nicht als Videospiel, sondern tatsächlich als Live-Spiel über einen Videoanruf. Das heißt, die Spielmaterialien gibt es wirklich. Die Spielleitung schlüpft in die Rolle von einem fiktiven Charakter, der sich in dem Raum befindet, und man kommuniziert mit der Spielleitung und hat die Möglichkeit, dadurch eben Gegenstände zu untersuchen und Rätsel zu lösen und Sachen zu kombinieren aus der Ferne heraus. Die Idee, man merkt es dem Thema an, ist auch während der Pandemie entstanden. Ich war vorher schon sehr, sehr begeistert von Escape Games, und im ersten Lockdown hatte ich das Gefühl, ach, das funktioniert doch bestimmt auch mit Leuten, die gerade nicht hier sind. Hab im Keller von meinen Eltern meinen ersten Escape Room aufgebaut und das einfach, ja, über Videoanrufe mal mit Leuten gespielt und hab gemerkt, das macht beiden Seiten sehr, sehr viel Spaß. Das funktioniert irgendwie. Genau, dann wollte ich das Ganze noch ein bisschen größer machen und habe das Ganze erstmal beim Leuphana Gründungsideenwettbewerb eingereicht, um noch ein bisschen mehr Feedback zu bekommen. Und das hat sehr gut geklappt. Ich kam da unter die Top 5. Und ich glaube, das war so der letzte Anstoß, der mir dann gezeigt hat, ja, okay, ich möchte das wirklich ein bisschen größer weiterführen. Und seit diesem Jahr biete ich das Spiel eben nicht nur für Freunde und Verwandte an, sondern man kann es buchen. Und das ist eben jetzt gerade auch eine spannende Sache, weil jetzt gerade nicht so absehbar ist, wie das läuft im Winter mit Team-Events, Weihnachtsfeiern und so weiter. Und ja, genau für solche Zwecke kann man das sehr gut nutzen, dass man eben mit einem Team, was sich nicht vor Ort treffen kann, einfach trotzdem ein gemeinsames Event hat, wo man einfach zusammen Rätsel löst, ein Spiel spielt und wirklich eine angenehme Gruppeninteraktion hat.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Und habe ich das richtig verstanden, dass man quasi dem Spielleiter dann Anweisungen gibt, was in dem Raum er machen soll, und das macht er dann?
Genau, also man sieht quasi aus der Perspektive der Spielleitung und man sieht auch die Hände. Also in der Story eingebettet steuert man per Sprache einen Androiden, der sich im Raum befindet, mit dem man kommuniziert, dessen Hände man sieht und durch dessen Augen man die Materialien sieht. Und so, ich will nicht zu viel verraten, aber so kombiniert man alle möglichen Gegenstände, die man da findet, was dann verschiedene Effekte auslöst, Schlösser öffnet und so weiter. Und so kommt man dann am Ende an das Ziel.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und an sich, wie viele Mitspieler können da so da teilhaben?
Also man sollte mindestens zu zweit sein. Und ich würde sagen, ab 7 oder 8 Leuten wird es unübersichtlich, weil natürlich auch jeder seinen Beitrag leisten soll und möchte. Aber in dem Bereich, so zwischen 2 und 8 Spielern, ist eigentlich alles möglich.
Okay, das ist sehr spannend. Das werden wir auf jeden Fall auch mal verlinken, für jeden, der das mal ausprobieren möchte. Ehrlich gesagt steht es bei uns auch schon auf der Liste seit einer Weile. Genau, und dann würde mich interessieren, du hast selber gerade gesagt, du machst das selber auch gern. Was ist denn so dein Lieblings-Escape-Game oder Lieblings-Escape-Room?
Oh, ich liebe alle Arten von Escape Games, also sowohl die, die man zu Hause als Brettspiel spielt, als auch die, die man vor Ort spielt. Und online habe ich auch einige schon gespielt. Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ich mag Escape Games, die in so einem abstrakten Setting spielen, also sowas wie Weltraum oder unter Wasser, weil ich finde, wenn man ein Escape Game spielt, was in einem Raum, der einem vertraut sein könnte, in einem Büro, in einem Hotelzimmer oder so spielt, dann ist einem die ganze Zeit so ein bisschen präsent, normalerweise wäre hier nicht alles abgeschlossen. Aber in so einem Raumschiff, da waren die meisten Leute ja noch nicht drin, ich zumindest nicht. Und wenn dann da alles mit Schlössern gesichert ist und so, dann fühlt sich das nicht an nach, eigentlich ist es nicht so, sondern es fühlt sich an nach, klar, wenn da was Gefährliches drunter ist, natürlich ist das abgeschlossen. Vermutlich ist es nicht wirklich so. Aber das Gefühl von sowas Authentischem, das ist irgendwie mehr da, wenn man in einem nicht vertrauten Setting spielt.
Also das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen und das macht doch total Sinn, was du gerade gesagt hast. Dann vielen Dank für den Einblick. Und was mich dann interessieren würde, jetzt haben wir ja einiges über dein Privatleben gehört und über deinen Job und was du alles so machst. Jetzt würde mich mal deine Uni-Zeit interessieren. Du hast ja Nachhaltigkeitswissenschaften hier in Leuphana studiert bis 2020. Und wenn jetzt Studieninteressierte zuhören, die sich noch nicht so ganz vorstellen können, was man da macht, kannst du so kurz und knapp erklären, was so die Schwerpunkte in deinem Studium waren?
Man kann im Fach Nachhaltigkeitswissenschaften relativ viele unterschiedliche Sachen wählen. Also man kann sehr in eine naturwissenschaftliche Richtung gehen. Man kann aber auch eher so eine sozialwissenschaftliche Richtung einschlagen. Und das war das, was ich gemacht habe. Ich habe viel aus dem Bereich Wirtschaft auch gewählt, weil mich das eben interessiert hat. Ja, wie sozusagen das System, in dem wir im Moment Waren austauschen, funktioniert, was daran gut funktioniert und was daran gerade aus Nachhaltigkeitsperspektive auch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, es ist halt total wichtig, dass man dafür sich selber entscheidet, was ist das, wo ich eine persönliche Leidenschaft für habe. Ansonsten, dadurch, dass das Studium so breit gefächert ist, habe ich öfters mal mitbekommen, dass Leute um mich rum damit auch so ein bisschen zu kämpfen haben, weil ihnen dann andere Leute so ganz klar erzählt haben, ich studiere Mathematik, ich studiere Medizin oder sowas, wo man das Gefühl hat, man kann es klar eingrenzen. Und bei Nachhaltigkeitswissenschaft wird man schon ab und zu gefragt, was genau ist denn das eigentlich? Ich würde sagen, dass das überhaupt kein Nachteil ist, sondern eher ein Vorteil, weil man einfach danach total viele Möglichkeiten hat. Und was ich sehr, sehr spannend zu beobachten finde, ist, dass ich am Anfang von meinem Studium relativ häufig, wenn ich irgendwo neu hinkam, gefragt wurde, was ist das? Und das ist so ein langes Wort, das kenne ich ja gar nicht. Und mittlerweile, wenn ich in neue Umfelder komme, ist die Reaktion eigentlich häufiger, ach, Nachhaltigkeit, das ist doch ein relevantes, aktuelles Thema. Da kann man bestimmt viel mitmachen. Das ist natürlich auch sehr motivierend, zu merken, wie so ein Thema so langsam in der Gesellschaft mehr ankommt.
Ja, ich finde auch, in den letzten Jahren hast du da einen richtigen Wandel gemerkt, finde ich. Also es einfach viel präsenter und so. Vielleicht liegt es ja auch gerade hier in der Umgebung, aber hier in Leuphana ist das ein großes Thema. Aber auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen. Und jetzt hast du so ein bisschen erzählt, was so die großen Themen insgesamt sind. Gibt es denn bestimmte Vorlesungen, Seminare, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ich würde sagen, dass es nicht so einzelne Vorlesungen waren, die mir in Erinnerung geblieben sind. Aber was ich sehr spannend fand, war der Unterschied zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Weil den Master habe ich ja hier in der Leuphana gemacht, den Bachelor an der Hochschule Bochum. Und damit habe ich meinen Bachelor an einer Hochschule gemacht, wo der Studiengang Nachhaltigkeit damals ganz neu war. Ich war im ersten Jahrgang und die Leuphana ist ja, wenn man das bei so einem Fach sagen kann, quasi die Traditionsuni für Nachhaltigkeit. Und das fand ich sehr, sehr spannend im Vergleich, weil an der Leuphana Nachhaltigkeit sehr gelehrt wird mit so einer Einstellung, dass das Thema wichtig ist und auch in andere Bereiche übertragen werden soll. Während in Bochum als erster Jahrgang ganz oft im Hintergrund so mitschwang, wir sind hier gerade neu an der Hochschule, wir müssen uns erstmal finden, wir müssen erstmal schauen, wie reagieren die anderen Fachbereiche auf uns und so. Und das war sehr, sehr präsent für mich, dieser Unterschied. Und ich bin froh, dass ich beides erlebt habe, weil ich glaube, das ist auch was in der Gesellschaft einfach sehr präsent ist. Es gibt die Leute, die das Gefühl haben, das Thema ist ein alter Hut, was irgendwo stimmt, weil es seit Jahrzehnten das relevante Wissen zu Klimawandel und so weiter gibt und leider noch zu wenig gehandelt wird. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, es stimmt eben auch, dass das Thema jetzt gerade auch neu ist, weil das Thema gerade durch Fridays for Future einen ganz neuen Schwung bekommen hat, in der Politik mehr ankommt. Und so gibt es natürlich auch Leute, die sich die letzten Jahrzehnte nicht damit befasst haben. Und deswegen finde ich das total sinnvoll und hilfreich, auch gerade in meinem Beruf genau beides erlebt zu haben, schon in der Uni, dass das Thema für manche Leute sehr neu ist, für manche sehr alt ist und man Informationen da sehr zielgruppengerecht aufbereiten muss.
Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Ansicht. Kann ich total nachvollziehen, dass du das so siehst. Und du hast ja gerade auch gesagt, die Lefana ist quasi so die Traditionsuni. War das auch der Grund, warum du dich gerade für dieses Studium und die Lefana entschieden hast?
Ja, absolut. Also in meinem Bachelor habe ich öfter mal von Dozierenden gehört, ja, in Lüneburg machen sie es übrigens so und so. Das ist nach dem Vorbild von Lüneburg. Und das hat mich schon neugierig gemacht. Wie sieht es denn in Lüneburg vor Ort aus?
Und wurde das dann auch so bestätigt, deine Vorstellung, die du da hattest?
Ja, also ich bin da richtig froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Vor dem Studium hatte ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte wieder nach Bochum. Ich habe zwischen Bachelor und Master eine Weile in Hamburg gewohnt, weil ich mein Praxissemester in Hamburg gemacht habe und dann für die Bachelorarbeit noch da geblieben bin und für ein Praktikum. Und ich hatte ein bisschen Sehnsucht wieder nach meinem vertrauten Umfeld, aber ich habe mich dann wegen der Uni doch für Lüneburg entschieden für den Master. Und ja, es wurde schon einiges erfüllt, was mir vorher so erzählt wurde. Und gerade das Fach auch mal zu studieren mit einer gewissen Selbstverständlichkeit von, ja, das Thema ist präsent und wir müssen jetzt nicht mehr darüber sprechen, wie präsent es ist und ob Leute damit klarkommen, sondern wir können wirklich noch mal tiefer einsteigen. Das war einfach sehr schön.
Das klingt auf jeden Fall gut. Und wie war das mit dem Praxisanteil in deinem Studium? Gab es auch viel praktische Sachen, die ihr gemacht habt?
Im Bachelor hatten wir, wie gesagt, das Praxissemester. Im Master war sowas jetzt nicht vorgesehen. Aber an der Leuphana gibt es ja super viele Initiativen, an denen man sich engagieren kann. Und deswegen habe ich das Gefühl, man kann an der Leuphana sich den praktischen Teil einfach sehr gut selber dazu holen, was ich auch aktiv gemacht habe.
Du warst ja bei der Zwiebel aktiv. Erzähl mir, was hast du denn da gemacht und was war das eigentlich?
Genau, die Zwiebel ist ein Tauschraum, wo man Gegenstände, insbesondere Kleidung, hinbringen kann und auch kostenlos mitnehmen kann, wenn einem was gefällt. Und in der Zwiebel ist deswegen eine wichtige Aufgabe, immer mal wieder zu schauen, was ist gerade in dem Raum drinne, bisschen zu sortieren, zu planen. Wie kann man dafür sorgen, dass die Leute selber die Sachen richtig einsortieren und es nicht irgendwie chaotisch wird in dem Raum? Und was wir auch gemacht haben, was leider in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen flach gefallen ist, waren Kleidertauschpartys, also Events, wo man Kleidung hinbringen kann und eben auch wieder Kleidung mitnehmen kann, aber nicht so einzeln in dem Raum, sondern als nette Veranstaltung, wo man auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann.
Ach, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe davon auch schon gehört, aber ich bin auch erst während Corona hierher gezogen, daher habe ich das verpasst. Aber das gibt es ja dann vielleicht auch mal wieder. Das wäre ja sehr spannend. Und dann würde mich interessieren, was hast du denn so aus dem Studium mitgenommen, was dir jetzt speziell in deinem heutigen Beruf weiterhilft?
Ich glaube, das sind vor allem so Herangehensweisen. Also wie gehe ich um mit wissenschaftlichen Texten, auch ein bisschen, wie gehe ich um mit Gesetzen. Und das ist halt was, was jetzt in meinem Beruf wichtig ist, weil wenn sich Leute bei uns beschweren über ein Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, dann ist es total wichtig zu wissen, was ist rechtlich geregelt, was muss so sein, was darf so sein, aber auch, was ist denn über die Gesetze hinaus sinnvoll oder wichtig? Also gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln geht es da oft um die Kennzeichnung. Man darf da nur in einem bestimmten Rahmen mit Gesundheitsversprechen werben, die auch belegt sind. Und gerade in den letzten Monaten ist es, glaube ich, auch sehr präsent in den Medien gewesen, dass bei allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln versprochen wird, was das für Gesundheitswunder vollbringt. Und da gab es ja aus dem Verschwörungsbereich auch einiges. Und dass ich da immer wieder auch fundiert informiert bin, was hilft wirklich in irgendeiner Form und was hilft einfach auch gar nicht. Das ist total wichtig, das zu durchschauen. Und ich denke, das ist schwieriger zu durchschauen, wenn man nie gelernt hat, mit solchen Arten von Informationen umzugehen.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Und jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Welche Nahrungsmittelergänzungen sind denn, wären denn sinnvoll?
Also grundsätzlich ist es so, dass ein gesunder Mensch gar keine Nahrungsergänzungsmittel braucht, wenn er sich ausgewogen und abwechslungsreich ernährt. In den Lebensmitteln ist alles drin, was der Körper braucht. Und insofern braucht man Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nur, wenn man einen Mangel hat. Ob man einen Mangel hat, erkennt man nur, wenn man sich ärztlich untersuchen lässt. Also nur, weil man gerade mal ein bisschen müde ist, muss es kein Mangel sein. Das kann auch einfach sein, dass man zu wenig geschlafen hat. Und daher hilft auch kein Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen ist da ganz klar unsere Empfehlung, wenn man das Gefühl hat, einen Mangel zu haben, das einfach ärztlich untersuchen lassen und dann bekommt man gesagt, was man braucht und das ist der einzige sinnvolle Weg. Ansonsten kann man sehr viel Geld loswerden mit Nahrungsergänzungsmitteln, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Das stimmt natürlich. Dann vielen Dank auf jeden Fall für diesen Tipp. Und jetzt hatte ich noch eine Frage, die ich gerne zum Studium stellen wollte. Gibt es denn so eine Anekdote, wenn du zum Beispiel von der Studienzeit erzählst, die du immer gerne erzählst, die dir so, ja, so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Insgesamt würde ich sagen, man kann mit dem Leuphana Campus ganz gut angeben, weil ich manchmal mit Leuten, die mich in Lüneburg besucht haben, auch hier über den Campus gelaufen bin und alle Leute haben immer gesagt, boah, hier sieht's aber schön aus. Ich würde tatsächlich sagen, wenn man hier im Sommer über den Leuphana Campus läuft, dann hat man ein bisschen das Gefühl, wie wenn man so amerikanische Serien guckt. Irgendwie auf der Mensawiese sitzen überall so nette Studis, die sich unterhalten. Und es gibt einfach auf dem Campus viele, viele schöne Ecken, auch mit dem Biotop und so weiter. Und ich glaube, das ist was ich ganz doll mit der Leuphana verbinde. Natürlich muss man trotzdem auch lernen und Hausarbeiten schreiben und alles, was man an jeder anderen Uni auch muss. Aber für so ein soziales Miteinander und für so ein gewisses Wohlfühlen auf dem Campus gibt es hier gute Voraussetzungen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also das habe ich auch als erstes gedacht, als ich hier ankam. Dachte ich, oh, das ist irgendwie so schön und irgendwie auch so ein bisschen heimisch, finde ich. Das stimmt. Gibt es denn so einen Lieblingsort hier in der Leuphana, wo du gerne deine Pausen verbracht hast?
Ich habe offensichtlich ein gewisses Interesse für das Thema Lebensmittel und Ernährung. Tatsächlich finde ich die Mensawiese einfach einen sehr schönen Ort und die Nähe zur Mensa ist da natürlich auch nicht schlecht.
Das ist auf jeden Fall eine coole Antwort. Cool, und jetzt habe ich ja einiges so über dein Studium erfahren, über deine Arbeit, was du so gemacht hast. Jetzt würde mich mal deine Zukunft interessieren. Wo siehst du dich selber denn in 5 Jahren?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also mein Vertrag ist derzeit befristet auf 2 Jahre, aber ich hoffe, dass es entfristet wird und ich habe auch ein gutes Gefühl. Also das Feedback, was ich bisher bekam, war sehr positiv und insofern ja, hoffe ich, dass es eigentlich so weitergeht wie bisher, dass ich dann nach wie vor eine Begeisterung fürs Thema Lebensmittel und Ernährung, aber auch fürs Thema Nachhaltigkeit habe und ich glaube auch nicht, dass das Thema langweilig wird, weil gerade wenn man den Lebensmittelmarkt so beobachtet, da ist so viel Bewegung drin, insbesondere was so diese veganen Alternativprodukte angeht. Da kommen gerade immer mehr Fischalternativen raus, die es vor 5 Jahren noch überhaupt nicht gab. Und das ist einfach so spannend zu beobachten, dass ich glaube, das wird der Bereich bleiben, in dem ich mich wohlfühle.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt ja immer mehr vegane Alternativen. Hast du so eine Lieblingsalternative?
Ich glaube, es ist immer das, was gerade neu ist, weil ich finde, das macht so den Reiz bei den Produkten aus. Ich ernähre mich seit ungefähr 10 Jahren vegetarisch und ich würde sagen, als ich angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren, da war ein vegetarisches Würstchen optisch vielleicht ein Würstchen, aber vom Geschmack her war das ein Ersatzprodukt im sehr negativen Wortsinne. Und mittlerweile würde ich sagen, es gibt so viele Varianten, die teilweise was völlig anderes sind als Fleisch und einfach nur noch die Form haben, aber einen interessanten eigenen Geschmack haben. Das sind teilweise aber auch Sachen, die wirklich einfach wie Fleisch schmecken. Und das fasziniert mich. Und es fasziniert mich immer wieder zu probieren, was gibt es Neues? Wie hat sich so der Markt entwickelt? Und deswegen, ja, ich glaube immer, das aktuellste Produkt ist das, was mich gerade am meisten anspricht bei den Lebensmitteln.
Da wird es auf jeden Fall noch ganz viel Neues geben, da bin ich ganz sicher. Gut, jetzt komme ich eigentlich auch schon zu meinen letzten beiden Fragen. Mich würde mal interessieren, was waren denn für dich persönlich so die wichtigsten Zutaten auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
Ich glaube, es war die Mischung aus einem fundierten Hintergrundwissen, was ich mir im Studium angeeignet habe, was halt relativ theoretisch ist, und dem Praktischen, was ich zum Beispiel bei der Zwiebel oder auch bei COCO, also einer anderen Initiative, so an Lebenserfahrung gesammelt habe. Dann würde ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich im Bachelor quasi gezwungen wurde, durchs Praxissemester ein Praktikum zu machen, weil auch das ist eben was, wofür man vielleicht in einem Studium ohne Praxissemester nicht so Zeit zwischendrin hat, was aber total wichtig für mich war, neben dem Studium mal zu merken, aha, krass, ich kann nicht nur theoretischen Kram, sondern ich kann wirklich Sachen, die in einem Berufsalltag geschätzt werden. Und ich glaube, so die Kombination aus theoretisch ist mein Wissen sehr fundiert und praktisch konnte ich schon erleben, ich kann Sachen, die einfach Anwendungsbezug haben. Das ist eine total wichtige Kombination. Und zuletzt finde ich, glaube ich, noch sehr wichtig, sich selber klarzumachen, was sind die Sachen, die mich wirklich begeistern. Das ist so dieser abgedroschene Satz. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was der Schlüssel ist, weil ich habe ja nichts mit Lebensmitteln und Ernährung studiert. Und insofern hätte ich nur auf mein Studienfach geguckt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in diesen Bereich gekommen. Weil ich aber jede Verpackung, die mir in die Hand kommt, erstmal umdrehe, um zu gucken, ah, was ist da denn eigentlich drin? Welche Zusatzstoffe? Wo kommt das her? Und so habe ich einfach gemerkt, ja, das ist genau das, was ich einfach so mache. Ich habe ganz lange auch gar nicht gecheckt, dass das was ist, wo man einen Beruf draus machen kann. Ich dachte immer, ja gut, das ist mein privates Interesse. Und ja, dann kommt natürlich auch ein bisschen Glück und Zufall dazu, dass genau als ich fertig war mit dem Master genau diese Stelle ausgeschrieben war. Das kann man natürlich nicht leugnen, dass Glück auch ein wichtiger Faktor ist. Aber ich denke, das ist so das, was mich auf den Weg gebracht hat, auf dem ich jetzt gerade bin.
Das klingt auf jeden Fall super. Dann hast du ja wirklich das gefunden, was dir ohnehin schon Spaß macht. Das ist ja perfekt. Und da würde mich so abschließend interessieren, welchen Rat würdest du deinen Absolventinnen und Absolventen der Fana mit auf den Weg geben für ihren eigenen Einstieg ins Berufsleben?
Ich würde sagen, lasst euch nicht davon abhalten, wenn ihr nicht die Bedingungen in einer Ausschreibung erfüllt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt genug privates Interesse für ein Thema oder genug Leidenschaft, euch schnell in ein Thema einzuarbeiten, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn da steht, man braucht mehrere Jahre Berufserfahrung oder man braucht irgendeinen bestimmten Abschluss, weil am Ende kommt es darauf wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wirklich an, sondern es geht darum, passt du in diesen Job und woher du das Wissen oder die Fähigkeiten für den Job nimmst, das spielt am Ende keine Rolle mehr. Man kann sich in alles einarbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil Stellenausschreibungen einen sonst ganz schön abschrecken können.
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Vielen Dank dafür. Das geben wir auf jeden Fall auch so weiter. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns warst und für dieses tolle Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine weitere Zukunft.
Vielen Dank.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.